Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcasts. Heute mit einem Thema, was mich seit Jahren fasziniert. Ich hatte das Glück, in dieser Branche in der Pandemie richtig Fuß zu fassen und ganz viele tolle Leute kennenzulernen. Ich spreche natürlich hier von Data Science, Data Analytics und alles, was mit Data zu tun hat. Und in dieser Phase lernst du ganz viele tolle Menschen kennen, die dir auch einfach mal ein Businessmodell anhand von Daten erklären und auch mal die Zukunft voraussagen. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die das auf ihre eigene Art und Weise machen. Aber ich habe früh gelernt, dass Data nicht nur Daten ist, Databrick und Data Lake und wo kommen die Daten her und welche Daten brauchen wir, sondern es gab zwei Personen, die immer über das übergeordnete Thema Data Governance gesprochen haben. Und so habe ich heute meinen heutigen Gast kennengelernt. Der hat so sehr und so oft über Data Governance gesprochen, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir das mal an. Und dann habe ich mich erstmal damit richtig beschäftigt, also welche Daten benutzen wir, wer hat Zugriff auf Daten, was ist eine Datenphilosophie, Datenstrategie und wie denken wir in Daten. Und dann habe ich verstanden, unter anderem durch meinen heutigen Gast, was eine wirklich tolle Datenstrategie ist und er hat einen bewegten Lebenslauf hinter sich. Heute mein Gast Marco Goya, mein Lieber, herzlich willkommen.
Hallo Zeuger, vielen Dank.
Ich danke dir, mein Lieber. Du warst der Erste, der mir den Begriff Data Governance nahegebracht hat, weil ich den damals nicht kannte. Und das war immer so ein Wischiwaschi-Thema für mich, wo ich gesagt habe, ey, also wir sind in Deutschland in den Kinderschuhen bei diesen ganzen Themen. Mhm. Und da redet hier einer über so übergeordnete philosophische Themen. Wer hat denn hier Zugriff und was ist denn eine datengetriebene Denkweise? Und aber relativ schnell, und wir haben uns ja auch, glaube ich, in der Pandemie auch schon persönlich kennengelernt, wo ich dachte, okay, das macht echt Sinn. Der Typ beginnt halt einfach in den Köpfen, weil die Technologie, die funktioniert ja am Ende des Tages mit den richtigen Leuten. Wie kamst du dazu? War dir das immer wichtig, dass du in die Köpfe der Leute reinkommst und nicht erstmal da rumspielst, wo alle sich rumtümmeln? Oder ist da ein anderes Ziel dahinter?
Naja, wie ist das gekommen? Wenn man sich meine Historie anguckt, bin ich ja wirklich eigentlich von der Pike auf mit dem Thema Prozesse, Daten, Controlling, IT eigentlich groß geworden. Ne? Und was ich sehr früh gesehen habe, eben diese ganzen Problemchen, die dann entstehen. Ne? Also eben funktioniert nicht End-to-End, ne? Weil viele Medienbrüche drin sind. In den Medienbrüchen passieren nämlich genau diese Datenqualitätsfehler an der Stelle. Und wenn du dann weiter mal denkst, es geht dann, und das ist ja das Verrückte, was wir so die letzten 20, 30 Jahre diskutieren rund um Digitalisierung und bis heute AI, sind die alten Probleme ja immer noch nicht weg und deswegen können wir den Rest auch nicht richtig gut. Und das war so meine Punkte erstmal, als ich, und mich haben ja alle für verrückt gehalten, als ich vor, lass ich mal zurückdenken, ich glaube irgendwie 15, 18, 20 Jahre, ich zum ersten Mal anfing mit diesem Begriff Data Governance, der ja aus dem klassischen angelsächsischen ja kommt, zu beschäftigen, was ist denn da eigentlich damit gemeint? Und genau festgestellt, dass das das Thema ist, das ist ja nichts anderes wie die Industrialisierung von Daten. Hm. Das heißt, wenn ich ein Produktionsunternehmen aufbaue, ne, nehmen wir mal einen Autobauer, der sagt, ich muss jeden Tag 10.000 Fahrzeuge, das sind ja komplexe Produkte, in gleicher Qualität jeden Tag auf die Straße zu bringen, ne? Und nicht mal mit drei Rädern, mit einer Heckscheibe fehlt oder Türgriff fehlt oder gar keine Türen, ne? Und auch die sind ja auch sehr teuer, diese Fahrzeuge, ne? Hinbekomme, muss ich ja eine Standardisierung haben und Kontrollmechanismen, die es mir helfen, da vorne eben das zu tun. Ne? Dass genau das Ergebnis rauskommt. Und
McDonalds-Prinzip, ne? Der Big Mac schmeckt ja überall gleich.
Genau. Und wenn du dir sagst, ich möchte natürlich jeden Tag am Ende meinen Kunden mit allem, was ich im Unternehmen tue, jeden Tag gleich gut bedienen. Und womit tun wir das? Daten sind ja nicht plötzlich rausgekommen, sondern seitdem dem Aufstreben der IT, ne, und den sogenannten ERP, CRM, Warehouse Management und wie die Systeme alle heißen, aufgekommen ist, sind wir ja eigentlich, könnten wir auf die Idee kommen, schon längst datengetrieben. Sind wir aber datengetrieben in den Silos und zwar eher verwaltungstechnisch, weil wir Daten ja immer nur gesehen haben, ja, ich krieg sie, ich lege sie ab, mach irgendwie sehr Spezielles damit, ne, ein Vertrag muss raus oder ich stoße eine Produktion an und dann ist Ende. Und dann kommt das nächste System. Und dann habe ich gesagt, damit aber hinten immer das gleiche Ergebnis rauskommt, brauche ich doch eine Standardisierung. Ich brauche doch Leitplanken für alle, die sagen, gleiche Qualität in Masse muss ich durchstandardisieren. Ist nichts anderes wie Industrialisierung. Dann habe ich mich immer gefragt, wie soll das denn alles funktionieren, wenn wir das nicht haben? Das war für mich der Startschuss gewesen, damit zu beschäftigen. Und genau wie du eben sagtest, sagten viele, boah, totes Pferd, Marco, ne? Wieso beschäftigst du dich damit? Heute, mit Aufkommen der Digitalisierung, wie kriege ich denn End-to-End-Prozesse hin? End-to-End-Prozesse heißt ja erstmal, ich muss mal so einen Prozess mal neu durchdenken. Dann stelle ich fest, ach du Scheiße, ich habe da 5, 6, 7 Tools im Hintergrund, die in diesen Prozess reinarbeiten, beziehungsweise der Prozess arbeitet in die Tools rein. Und dazwischen kennen die sich aber nicht. Die Daten kennen sich nicht. Ne? Teilweise die Ziele widersprechen sich über den verschiedenen Abteilungen auch noch. Das heißt, man arbeitet im Zweifel gegeneinander an der Stelle.
Unglaublich, wie viel Transparenz man damit schaffen kann.
Ja, natürlich. Du musst immer überlegen. Ich habe immer gesagt, wenn ich Datenqualitäts-Workshops gemacht habe mit den Leuten, ne? Danach, was für Innovationen daraus entstanden sind, als die Leute überhaupt mal so, und ich bin ja auch ein Freund von cross-funktional, also bring die richtigen Leute querbeet zusammen, schließ sie mal in den Raum und denk mal drüber nach und denk mal drüber nach, wie die Daten fließen. Und danach sagen die Leute, ja, wenn die Daten ja so und so funktionieren, dann könnten wir doch eigentlich das und das wird doch beim Kunden so besser laufen und so besser laufen. Deswegen war das für mich auch immer so ein Innovationsstartschuss gewesen. Denn alles, was ich da natürlich machen will, komplett neue Services anbieten oder die Services, die ich heute anbiete, nicht funktioniere, anzubieten. Und das war so immer der Startschuss. Und dann kam ja irgendwann die Zeit, wo der ein oder andere auf das Pferd gesprungen ist und ich dann für die Haufe Akademie das erste Mal das Vergnügen hatte, solche Seminare auch zu konzipieren. Und das war am Anfang auch eher zögerlich. Heute könnte ich eigentlich den ganzen Tag Seminare machen, ne? 365 Tage am Tag, die Dinger sind ausverkauft, weil jeder jetzt merkt, ne? Wenn ich da vorne jeden Tag die gleiche Qualität, ne, ob ich da jetzt ein Chatbot drauflege, ob da hinten ein Dashboard drauflegt, ob ich da hinten eine optimierte Personaleinsatzplanung machen will, die in ein Planungstool wieder reingeht, egal was ich mit Daten mache, will ich die gleiche Qualität, brauche ich genau diese Standards, ne? Weil ich wie ein Produktionsunternehmen auf einmal arbeite, ne?
Weil du hast das ja, also wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, jeder kann ja mal auf dein LinkedIn-Profil, ne? Du warst im Vertrieb, du warst in der Vertriebssteuerung, dann warst du im Controlling, wir waren ja auch mal Kollegen, ja? Du warst ja auch mal bei einem Personaldienstleister und auch noch bei anderen Unternehmen, die sich um HR-Themen kümmern. Und dann irgendwann warst du in der Telco-Industrie, Unity und Vodafone. Und das ist ja eigentlich so ein Markt, wo man sehr viel mit B2C-Kunden hat. Und was du gerade gesagt hast, die Daten waren ja schon immer da. Also das Einfachste, ich hatte mal so ein ähnliches Gespräch mit einem Versicherungsanbieter vor ganz, ganz langer Zeit. Da ging es gar nicht um das Thema, aber wir kamen zu dem Thema Daten. Man sagt, ja, woher sollen wir das denn wissen? Ich sage, ja, wie viele Millionen Verträge haben sie denn? Ja, keine Ahnung, sagt er, auf jeden Fall Millionen. Sag ja, wir könnten jetzt daraus ein Muster erkennen. Aus welcher Region kommen die meisten Kunden für eine Haftpflichtversicherung? Wie lange ist die durchschnittliche Laufzeit einer Kfz-Versicherung? Und daraus könnten wir ja ableiten, in welchem Rhythmus die Leute ihre Autos ja kaufen und verkaufen. Weil dann siehst du ja, neues Fahrzeug oder einfach bestehendes Fahrzeug wird gewechselt. Oder wie alt sind die? Ja, stand wieder, ja, was machen wir denn daraus? Ich sage, daraus kann man doch ganz viel machen. Also für Sales, für Marketing, für Kundenbetreuung. Und dieser B2C-Markt, der ist vielleicht langweilig für einige Unternehmen, aber so ein Telco-Unternehmen lebt ja halt grundsätzlich davon, von 1990 oder 2490 Verträgen, DSL und Handy und solche Sachen. Da hast du ja eine Unmenge an Daten. Ich will gar nicht über die Qualität sprechen, aber wo tut man die rein? Also was ist so der erste Punkt? Wie muss man sich das vorstellen? Wo tut man die rein oder wo laufen die rein, um irgendwann mal ein kleines Bild zu ergeben, dass man ein Muster sehen kann. Wer macht das? Seid ihr das? Müssen das die Fachbereiche im Idealfall machen? Macht man das gemeinsam, wenn man das noch nicht hat, wenn man noch nicht so wirklich mit Daten arbeitet? Wo kriegt man diese ganzen Punkte zusammen, dass dann die Leute sagen, okay, wir haben so eine Ahnung davon, wie es funktionieren könnte? Mhm. Weil du warst ja bei Vodafone als Konsequenz aus Unity heraus. Und dann auch noch zu einer Zeit, wo der Telco-Markt ja eigentlich von sich, glaube ich, behauptet hat, das ist jetzt meine Behauptung, das wären die Götter, denen kann ja nichts passieren. Und wir waren ja damals noch nicht so weit, wie die heute sind. Und damals haben die ja schon gedacht, wir wissen alles. Das war ja aber nicht so, oder?
Nein, das war nicht so. Und das ist ja heute auch nicht so. Du musst mal schauen, wie es in den Telco-Markt, also wie ich in den Telco-Markt gekommen. Ich war ja vorher schon, hatte ja schon mal eine Consulting-Karriere. Da war ich ja 7 oder 8 Jahre bei einem Consulting-Unternehmen. Und bei Unity Media war es ja so gewesen, dass sie sich ja neu aufgestellt haben. Die sind ja auch mal, also ursprünglich war es ja mal ein Telekom, also gehörten sie ja mal zu Telekom und Telekom musste ja als Monopolist ja gewisse Bereiche rausgeben und hat dann eben die Unity Media als Kabelnetzbetreiber ja ausgegründet als selbstständig. Ne? Die hieß dann nicht vorher Unity Media, sondern die hießen, glaube ich, mal Isch oder so in Köln, kommt da, die kennt man, die sind ja dann insolvent gegangen. An der Stelle, dann hat die Liberty Global, ist ja einer der großen, die nach und nach Kabelnetzbetreiber weltweit aufgekauft hat, hat die fit gemacht. Und was man da sagen muss, ich bin zu einer Zeit zu Unity Media gekommen, wo die anfingen, schon richtig profitabel zu werden. Weil was haben sie als erstes gemacht? Sie haben das ganze Umfeld geändert, auf agil umgestellt, ist stark auf das Vertrauen gewechselt. Wir haben ja die Experten im Haus, die wissen schon, was sie tun. Unglaublich entscheidungsfreudig zu sein. Das heißt, was ich da, also ich habe da bei Unity Media damals das Führen mit Personal und überhaupt Führen und Denken nochmal ganz neu gelernt, muss ich ehrlich sagen. An der Stelle, wir haben auf Talentorientierung geguckt. Ne? Das heißt, setzt die Leute ein, wo ihre Talente sind. Wie erkenne ich denn überhaupt Talente? Also das heißt, wir sind alle ausgebildete Führungskräfte in transformationaler Führung. Wie führe ich Teams mit Visionen, Impulse, Teamziele und so weiter. Und was ich sehr stark gelernt habe, ist an der Stelle schnell Entscheidungen zu treffen, wie können wir was in dem Markt aufrollen. Aber auch, und das war das Bemerkenswerte, auch schnell zu entscheiden, hat nicht funktioniert, wir schmeißen es weg und konzentrieren uns lieber auf das, was erfolgreich sein kann. Ja, also du kennst das ja, nicht viel Geld Projekten, Ewigkeit Projekten hinterherwerfen, sondern wir waren auch echt gut da drin zu sagen, das macht gerade keinen Sinn, ne? Das machen wir nicht, aber was haben wir daraus gelernt? Was können wir wiederverwenden? Und was wäre eigentlich der nächste Case, wo wir das wiederverwenden können, wo wir glauben, dass der besser ist? Und die Unity Media hatte den Anspruch natürlich auch, das ganze Thema Daten nochmal neu aufzustellen. Ne, weil sie natürlich auch gesagt hat, wir haben ja Daten ohne Ende. Und da war es auch so, dass dort noch die Abteilung für sich alleine irgendwie mit Daten gemacht haben. Was du aber natürlich dann wiederum nicht hast, was heißt das denn, datenübergreifend zu nutzen? Da sind wir bei dem Thema, was ich eben sagte. Was ist denn, wenn du Prozesse komplett neu durchdenkst und stellst auf einmal fest, den kann ich gar nicht so abbilden, weil wir einfach isolierte Tools haben, isolierte Bereiche haben. Du hast keine sogenannte Datendurchgängigkeit, sage ich immer. Aber du brauchst ja heute, um zu digitalisieren, Datendurchgängigkeit. Also haben die sich von einem der Top-Beratungshäuser erstmal beraten lassen, was müssen sie denn machen? Und dann war die Unity Media auf der Suche gewesen eben, wer beschäftigt sich denn heutzutage eben auch mit Datenstrategie und Data Governance, weil man durchaus erkannt hat, wenn wir übergreifend denken, dann brauchen wir natürlich Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Daten auch übergreifend in hoher Qualität fließen. Und die haben dann durch Recherche, wie das dann ist, eben sind so auf mich gekommen, haben mich dann nach Köln eben im Headquarter eingeladen, habe mit dem Gespräch gehabt. Dann haben sie mir präsentiert, was denn von einer der Consulting-Firmen vorgeschlagen worden ist. Und so frech, wie ich dann immer bin, habe ich gesagt, so würde ich es nicht machen. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, wieso? Und überhaupt. Und dann bin ich als Flipchart gegangen und habe gesagt, so sehe ich die Welt und so würde ich das machen. Und dann habe ich gedacht, von denen höre ich nie mal wieder was. Und dann haben sie am nächsten Morgen angerufen und haben gesagt, wann ich denn schnellstens wiederkommen kann. Sie hatten auch schon das Gefühl, dass das Konzept eigentlich nicht so ist, wie sie sich das auch vorgestellt haben. Und hatte noch 3 Wochen Vertrag. Wie es dann irgendwie alles zusammenpasste, da liegen gehabt.
So schnell soll das Arbeitgeber wechseln.
Und so bin ich dann da gelandet. Ne? Also vom Consulting in die Telekommunikation. Zumal ich noch sage, ich habe nicht viel Ahnung von Telekommunikation. Ich sage, du hast Ahnung von Daten, du hast Ahnung von Prozessen. Du hast eine ganz klare Vorstellung, wo die Reise eigentlich hingehen muss. Und deswegen bist du da dabei. Und Novum ist ja eigentlich auch, du hast ja normalerweise das Datenthema häufig an der IT hängen. Ja, ja. Wir hängen überraschenderweise am CFO.
Ja. Ne? Genau wie die HR und Legal ja meistens auch.
Genau, ne? Und das war auch ganz gut, weil du bist ja dann in den Business Cases unterwegs und nicht in den IT Cases unterwegs. Ne? Weil die Frage ist ja, wie steuere ich denn Personal?
Also früher war das ja so, also ich kenne noch ganz viele Unternehmen, wo die IT immer noch am CFO hängt, der aber das Thema nicht versteht und die IT autark arbeiten lässt. Kann man drüber streiten. Ne? Also wenn man aber als Data-Leute nur am CFO hängt und der Rest ist bei der IT, dann funktioniert es ja. Aber wenn dann die IT auch noch am CFO hängt, mit dem man das nicht besprechen kann, dann wird's echt kompliziert.
Ja.
Das ist dann das Problem. Aber für alle, die gerade vielleicht drüber nachdenken, das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du gerade im Nebensatz gesagt hast. Man muss nicht unbedingt Ahnung von der Branche haben. Also man sollte schon die Fähigkeit haben, Businessmodelle zu verstehen.
Ja.
Aber du musst nicht Ahnung von den einzelnen Teilen haben und von der Branche, weil die Datenqualität und die Datenarbeit lässt ja, du guckst ja nicht in die Vergangenheit, du guckst ja meistens in die Zukunft und willst ja neue Sachen ableiten, verschlanken, verbessern, effizienter gestalten, neue Modelle ableiten und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil viele, ich kenne das von vielen jungen Leuten bei TikTok, die mir dann schreiben, ich würde gern schon was mit Data machen, aber ich kenne mich da nicht aus. Brauchst du nicht. Also wäre cool, ne? Mach dich ein bisschen schlau, ja, aber du misst dich ja da nicht mit einem Key Account Manager, der 10 Jahre dabei ist. Im Gegenteil, der braucht dich, dass du halt nicht in dieser Branche warst, weil du halt neue Ideen mitbringst. Und das klappt erstaunlich einfach bei euch in der Branche, mit wenig oder keiner Branchenerfahrung trotzdem erfolgreich zu werden.
Ja.
Weil danach bist du ja noch, du bist ja noch zum Logistiker gegangen und das ist ja ein ganz anderes. Das ist ja, wie sagt man immer so schön, Palettengeschäft ist Pfenniggeschäft. Und trotzdem, also kann man ja sagen, Fiege, einer der größten oder einer der bekanntesten Logistiker in Deutschland, gibt halt auch mit Schenker und DAXA und DHLs und wie sie alle heißen, ganz viele in Deutschland. Aber das ist ja ein ganz anderes Geschäft. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil wir ja nebenbei immer noch in dem Bereich tätig sind, Logistik hat einen guten Digitalisierungsgrad, aber bei weitem nicht so sehr, wie er sein müsste. Und sehr häufig wird da noch mit Papier gearbeitet.
Ja, ich meine, Logistik ist ja eigentlich prädestiniert. Du musst aber gucken, wie ist denn die Logistiklandschaft aufgebaut? Logistik hat ja eine sehr lange Historie und das ist ja das typische Thema. Bei gewachsenen Unternehmen hast du auch eben deine gewachsene IT-Infrastruktur. Du musst überlegen, vieles ist auch gekauft oder zusammengestöpselt. Ne,
nicht integriert, nicht degeriert.
Nein, teilweise auch sehr starkes lokales Geschäft. Also es könnte mir eigentlich auf die Logistik ist doch weltweit. Wenn du aber mal tiefer reinguckst und wenn du guckst, wie lange Verträge vergeben worden sind, sind Verträge auch von internationalen Unternehmen lokal vergeben worden. Also denkst du auch lokal. Also hast du auch lokale IT-Systeme? Und dann sind wir bei dem Thema und damit hast du auch keine Datendurchgängigkeit. Ne? Du musst überlegen, und ich habe auch erst gedacht, also erstens war jetzt FICO Logistik nicht ganz für mich neu, weil, oh Wunder, ich habe ja gestartet als großen Außenhandelskaufmann, habe ich ja klassisch gelernt. Und was war es? Es war natürlich ein Unternehmen, das sowohl Warehouse und Logistik, also sprich auch Transport gemacht hat. Das heißt, ich habe tatsächlich da drin mal angefangen. Und jetzt wird es noch spannender. Und angefangen habe ich, als junger Mensch hatte ich das Vergnügen, sehr früh dort Projektleiter zu werden zur Einführung eines operativen Controlling im Zuge auch der Einführung einer neuen IT-Landschaft. Und so bin ich ja eigentlich in das Thema Datenprozesse IT gekommen. Also ich bin eigentlich schon als junger Mensch in der Ausbildung schon damit geprägt worden. Und worauf habe ich gelernt? Auf der sogenannten AS400. Jetzt kannst du dir vorstellen, dann machst du Jahrzehnte sozusagen bist du nicht mehr in der Logistik unterwegs, kommst wieder zu einem Logistiker und was findest du? Ein Drittel der IT-Landschaft ist AS400. Das ist aber nicht nur bei FIGE so gewesen. Das hast du bei ganz vielen und du siehst ja, viele Logistik ist ja wirklich noch in Familienhand. Ne? Egal, ob du Schenker jetzt halt nicht, kommt aber ja auch mal aus Familienhand, aber wenn du so eine Kühne und Nagel, wenn du eine DAXA oder so nimmst, das sind alles ja noch familiengeführte Unternehmen.
Ganz, ganz viele.
Die herkommen. Und so sind die ja gewachsen. Das heißt, so ist deine Infrastruktur. Und teilweise hast du ja auch, was mir zum Beispiel früher auch, also später erst klar geworden ist, dass man teilweise, und wie du sagst, eben deswegen Papier, wenn das Schiff in China losfährt, weißt du erst, was auf dem Schiff wirklich teilweise drauf ist, Wenn das Schiff im Hafen anlegt und du machst den Container auf und du fängst an durchzuzählen, ob alles im Container ist, was eigentlich da ist.
Ja.
Jetzt würdest du heute meinen, das ist ja alles total einfach durchzudigitalisieren. Nee, ist es nicht, weil da sind so viele Parteien drin auf diesem Weg der Logistik, die alle mit unterschiedlichen Systemen unterschiedlich über die Thematik denken, ne, dass eigentlich erst so in den letzten Jahren, ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, auch das ist ein Start-up, die hingegangen sind, allein dieses ganze Schiffslogistik zu digitalisieren und rühmen sich zum Beispiel damit, dass sie auch Verfahren entwickelt haben, um die Datenqualität aufzuheben, weil das ist ein Riesenproblem. Ne, weil du Schnittstellen ohne Ende hast, kannst du dir vorstellen, ist wie so, kennst du ja noch stille Post, ne? Ich erzähle dir was ins Ohr und gibst das weiter. So passiert das mit den Daten. Das heißt, jeder, der die in die Hand bekommt, die Qualität wird nach hinten immer schlechter.
Das ist so. Und auch die modernen EDI-Verfahren, also was ja in Retail immer ganz gut klappt, also Konsignationslager, hier Zalando zum Beispiel, ne? oder irgendwelche anderen Klamottenhersteller, die wissen immer, was in ihren Außenlagern drin ist, weil die Ware halt sofort gescannt wird, wenn sie reinkommt und wenn sie rausgeht. Da hast du immer so einen permanenten Bestand. Geht aber halt auch nur, wenn alles in einer Hand ist. Das Beispiel, was du sagst, ist ja nicht nur ein Datenproblem oder ein Logistikproblem, es ist ein Finanzierungsproblem, weil keiner dieses fahrende Schiff finanzieren möchte.
Ja.
Weil ich habe das früher gemacht bei ABN AMRO und habe dann ganz am Ende meiner Karriere die Möglichkeit gefunden, wie ich das Schiff ab China schon finanzieren kann und nicht erst aus Hamburg. Weil es kann kaputt gehen. Ich weiß nicht, was auf See passiert. Also überleg mal, du weißt nicht, was auf See passiert mit den Tausenden von Containern. Und wenn havariert, dann weißt du ja nicht, ob das quasi ob da ein Auto drin ist, Gold oder Plastikblödsinn. Das ist so viele Fragen, die unbeantwortet sind, dass das Leute nie ins Risiko gehen wollen. Sowohl bei der Finanzierung nicht, als bei der Versicherung nicht. Deshalb sind die Versicherungsprämien immer noch so sehr hoch für fahrende oder schwimmende Güter. Geschweige denn, dass man dann halt auch noch schaffen würde, eine vernünftige Datenstrategie daraus abzuleiten.
Ja.
Weil bei Fiege weiß ich, kurzer Insider, Fiege kümmert sich in Dortmund zum Beispiel in einem riesen Lager mit einer riesen Fläche, kümmern die sich um das Sommer- und Winterreifengeschäft der Reifenhersteller. Mhm. Das hört sich total cool an. Da kommen jeden Tag irgendwelche LKW rein, raus. Dann werden, also musst du dir vorstellen, alle Hersteller liefern ihre Reifen dahin, Yokohama, Pirelli und so weiter. Und dann werden die von dort aus, werden die an auch den kleinsten Reifenhändler in, keine Ahnung, Coesfeld oder Buxtehude geliefert. Und zwei Reifen hier, 15 Reifen dahin. Aber die Hersteller liefern dann hunderttausende Reifen. Und das ist ja ein Peak-Geschäft, das ist ja ein saisonales Geschäft. Das läuft ja aber noch ein paar Monate. Also ab September geht es dann, glaube ich, los und langsam. Oktober, November ist high, im Dezember geht es wieder ab und dann runter und dann im April oder im März geht es wieder hoch wegen dem Sommer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da zu wissen, wann welcher Reifen wohin kommen muss, wie der produziert werden muss, wie er ausgeliefert werden muss, alte vielleicht abholen. Und dann sitzen da ganz fähige junge Menschen, also in Dortmund aber schon wirklich sehr viele junge auch, die sich da extrem viele Gedanken machen und am Ende der Saison ist das Lager komplett leer und alles hat funktioniert. Hier und da gab es mal vielleicht eine falsche Lieferung, kein Thema, aber auf 10 Millionen Reifen hast du dann halt auch mal 500 oder 1000 falsche, da kriegt ja kein Hahn nach. Aber es funktioniert mit Daten, mit halb digitalisierten Apps, damals mit halb digitalisiert und Papier hat es immer funktioniert. Da muss man sich echt an den Kopf packen und sagen, wie viel besser könnte es sein, wenn es mal vernünftig mal durchdigitalisiert werden könnte.
Ja.
Habt ihr das denn geschafft? Also ist die, ich meine, du bist ja nicht mehr da, aber ist das auch so eine Mission, dass man sagt, wenn ich mal gehe, muss die Data Strategy oder der Digitalisierungsgrad und die Durchgängigkeitsqualität, die muss um X% zugenommen haben? Oder arbeitet man dann einfach mit ganz anderen Zielen, wenn man mal in ein Unternehmen reinkommt?
Ja, genau. Ne? Also was ich ja mal sage, du musst dir erst mal am Anfang im Unternehmen in der Strategie klar werden, was heißt denn für dich überhaupt, data-driven zu werden? Ne? Das kannst du ja da generisch angehen. Ich sage aber immer, ihr müsst schon gucken, was das auf euer Geschäftsmodell eigentlich bedeutet und wie weit wollt ihr das treiben? Wir reden ja auch immer gerne von Reifegraden. Ne? Und ich sage immer, die Frage ist ja, an welcher Stelle, mit welchem Reifegrad hast du denn eigentlich das Optimum? Ne? Wenn ich drüber gehe, wird es zu teuer. Und wenn ich davor stoppe, dann ist es nicht gut für den Kunden nachher geworden. Ne? Und das musst du schon für dich klären. Ich habe ja natürlich so generische Modelle, woran ich das immer erkläre. Und danach gehe ich ja dann mit den Leuten in die Tiefe, was heißt das für dich und in welchem Bereich. Jetzt musst du überlegen, natürlich so ein Kontraktlogistiker wie die Fiege, die bedienen ja auch noch zig verschiedene Branchen. Das heißt, du musst natürlich auch noch in die Branchen gucken. Du hast einmal Reifen gesagt. Jetzt musst du aber überlegen, ne, die machen sowas wie FMCG. Die machen Healthcare. Ne? Da hast du dann auf einmal mit anderen Bestimmungen ja auch zu tun. An der Stelle. Das musst du natürlich alles berücksichtigen. Und ich bin ja ein totaler Freund, case-orientiert zu sein, beziehungsweise aber nicht nur Case an sich, sondern wirklich das nachher in einem Business Case zu packen. Also nur so ein dein Leuchtturmprojekt alleine reicht nicht, sondern du musst schon überlegen, was hinten das Business als Gesamtkonzept rauskommen soll. Ne? Und so haben wir ja, und so sind wir ja auch auf das Thema Datenprodukte ja auch gekommen, an der Stelle, wo wir gesagt haben, es gibt Dinge, die machen wir mit Daten eigentlich immer gleich. Und warum sage ich auch Datenprodukt? Weil Datenprodukt die Manifestierung des Wertes von Daten ist. Daten selber haben ja keinen Wert, weil ich am Anfang ja noch gar nicht weiß, was kann ich die benutzen, welchen Wert kann ich denn generieren. Wenn ich aber in der Lage bin, ein Produkt zu definieren, dann habe ich ja einen Zielmarkt, ich habe ein Preisgefüge, ich habe ein Aufwandsgefüge, ich weiß meine Abnehmer sozusagen an der Stelle und ich weiß, wie häufig das ich in gleicher Qualität für diese Abnehmer letztendlich produzieren muss. Also kommt dir der Gedanke, Datenprodukt ja vielleicht dann geläufig rein. Ne? Also managst du Daten wie Produkte und dann bist du im Thema Data Governance. Ein Produkt braucht ein Qualitätsmanagement, ein Produkt braucht Standards. Ne? Und dann wird auch das Thema Daten Governance und Strategie natürlich greifbarer, weil du da vorne schon erkennen kannst, welchen Wert du denn daraus generieren willst, den du jeden Tag daraus generieren willst. Ne? Und deswegen sage ich mal, manifestiert sich. Und so haben wir angefangen. Was war natürlich naheliegend, auf unseren Warehouse-Management-Systemen anzufangen, ne, weil das war das Butter-und-Brot-Geschäft. Dann ist Transportmanagement gekommen, dann hatten wir natürlich einen Digitalarm gehabt, ne, also viel haben wir ja natürlich immer noch. Da liegt auch sowas wie letzte Meile drin. Letzte Meile ist natürlich sehr stark digitalisierbar. Da ist das erste AI-Produkt entstanden, ein Recommendation-System. Ne, also wie kann ich Vorhersagen machen? Und wie haben wir es da gemacht? Nicht einfach so aus uns heraus, sondern wir haben uns 6 Key Accounts geschnappt, haben 2 Tage mit denen Design Thinking Workshop gemacht und haben mit denen zusammen lokalisiert, was denn mit Daten, die wir haben, die die haben oder die uns geben, könntest du eigentlich daraus machen, was unseren Kunden wieder hilft, sein Logistikgeschäft eigentlich zu seinen Endkunden sozusagen zu optimieren, besser zu machen. Und so ist ein Recommendation-System rausgekommen, einmal festzustellen. Und da haben wir eben AI kombiniert, ne? Und deswegen mussten wir auch Plattformen bauen, die ermöglichen, aus den Daten immer die gleiche qualitative Pipeline zu haben, die aber hinten das Produkt unterschiedlich bedient. Es bedient einmal simpel ein klassisches Dashboard, wie du es kennst, wie ist es denn gestern gelaufen? Daraus einen Teil rauszuschneiden, welchen Teil davon brauche ich denn in Realtime, Near Realtime, weil ich jetzt aktiv heute steuern muss. Ne, in 10, 15 Minuten Abständen zu gucken, ob die Service-Level-Agreements eingehalten werden. Und der letzte Punkt ist, wie trainiere ich den Algorithmus und kann Vorhersagen dazu machen? Das ist immer dasselbe Datenprodukt, nur mit einer unterschiedlichen Sichtweise. Alle drei brauchen aber immer dieselbe Qualität. Und so haben wir uns da dran gemacht, von Case zu Case, bis wir nachher 5 agile Teams hatten, 5 verschiedene Produkte. Also wir hatten zum Schluss ungefähr, glaube ich, wenn du gesamt zählst, kamst du so auf 14 bis 15 Produkte, je nachdem, wie du zählst, ob du ein Hauptprodukt mit Unterprodukten siehst. Jetzt kannst du noch überlegen, ob so ein Inbound, Outbound, Internal Transport Messung ein eigenes Produkt ist und letztendlich Warehouse Management Datenprodukt, eine Hauptwarengruppe, könntest du eigentlich sagen, als Produkte. Ne? Plus 2 AI-Produkte, plus ein Datenqualitätsprodukt, weil das, was an Daten vom Kunden geliefert wird, ist auch nicht immer super. Und was ich natürlich direkt eingeführt habe in allen Unternehmen, die ich in den letzten 10 Jahren war, was sich bei Unity Media ja zum ersten Mal etabliert hat, war ja das sogenannte RDPS-Verfahren.
Was heißt das?
Das RDPS-Verfahren heißt Rapid Data Performance Simulation. Warum haben wir das Englisch genannt? Weil das Deutsche scheiße sich anhörte. Weil Deutsch war eigentlich das Thema Testen der Performance von Daten, deren Leistungsfähigkeit auf einen Case. So, hört sich ja beschissen an, ne? Auf Deutsch.
Kriegst du nicht auf gute Slides gepackt.
Genau. Und wie sind wir darauf gekommen? Und da sind wir bei dem Thema. Die erste Idee damals bei Unity Media entstand, sogenannte Erlebniskonto. Das Erlebniskonto heißt, ist natürlich ein hehres Ziel, das erste Recommendation-System für Agents zu bauen. Du musst dir vorstellen, wenn die so 30, 40, 50 und teilweise in die hunderte Bereich Telefonate täglich führen. Das nannte sich damals eine 7-Punkte-Prüfung. Wenn du bei jedem Kunden diese 7-Punkte-Prüfung im Kopf durchlaufen musst, kannst du dir vorstellen, wie du das vom 30., 40., 50. Telefonat machst. Und das war natürlich nicht so treffsicher, weil du weißt nicht, was hat der Kunde denn mit deinem Unternehmen vorher erlebt. Hm. Also war die Überlegung gewesen, Technikdaten zusammenzubringen, Business-Daten zusammenzubringen. Das heißt, wenn der Kunde morgens beim Agent anruft, dass der Agent dann natürlich nicht sagt, ach, Herr Müller, schön, dass Sie anrufen. Wollen Sie nicht eine 1-Gigabit-Leitung haben? Der sagt, nee, ich hätte gerne gestern 18 Uhr Sportschau gesehen, aber leider war ja mal wieder kein Internet bei euch. Und das war die Idee.
Dass man sofort weiß, wie man reagieren muss, was der Kunde mit euch erlebt hat.
Der Kunde ruft an, der kennt den, ne, du konntest ihn ja an der Telefonnummer erkennen, das Recommendation-System schlägt dem Agent direkt vor, wie er jetzt mit dem Kunden umgehen soll.
Gute Sache. Da gibt es mittlerweile Apps für die heute Cold Calls, ja. Das gleiche bei Cold Calls machen. Ne?
Du musst überlegen, das ist derzeit 10 Jahre her.
Hat das funktioniert?
Hat funktioniert. Und zwar aber auch gestottert. Warum? Weil sich keiner vorher die Daten und deren Qualität angeschaut hat. Das heißt, du hast den, ne, und deswegen sage ich ja immer, Prozesse sind Daten, Daten sind Prozesse. Was ja sehr lange Unternehmen machen, sie optimieren Prozesse.
Ja.
Und optimieren ja eigentlich an dem Ziel, wie ich Daten brauche, vorbei. Also, das ist ja eigentlich eine Symbiose.
Geht ja meistens um sichtbare Effizienz in Form von Schnelligkeit oder Geld, aber bei Daten, die vernachlässigst du ja dann, wenn du Geld sparen willst, wobei das ja dann auch.
Obwohl die aber genau das liefern, ne?
Ja, aber wenn du keine Ahnung hast, weißt du ja selber.
Ja, genau.
Du kannst ja lieber Abnehmtabletten verkaufen, aber wenn du den Leuten nicht sagst, dass sie ein Kaloriendefizit haben sollten und vielleicht mal um den Block laufen, dann wird es trotzdem nichts.
Ja, absolut. Und du musst es natürlich sichtbar machen an der Stelle. Und du hast natürlich gemerkt, man hat sich ausgerechnet, mit welcher Vorhersagequalität muss das Recommendation-System funktionieren, damit es besser ist oder mindestens gleichwertig und die Menschen entlastet. Ne? Und an der Datenqualität ist dann festgestellt worden, und das merkst du ja letztendlich erst dann fest, wenn die Maschinerie läuft. Ne? Da sind schon 100.000 Euro an Entwicklung reingeflossen, da haben schon 10 Leute und mehr drumherum gewürzt, sich schon die Haare gerauft. Und so weiter und so fort. Und dann merkst du auf einmal, diese Vorhersagequalität geht den Berg runter. Ne? Mist, also 90 werden wir nicht schaffen. Na, 80 sieht auch schon eng aus, wenn ich mir hier die Daten angucke. Oh, wir haben auch noch nicht die richtigen Daten an der Stelle. Ne?
Ja, aber irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr.
Genau, und dann kommst du genau an den Punkt, machen wir das überhaupt noch weiter? Und dann habe ich das mitgekriegt und habe gesagt, ich schnapp jetzt hier meine Leute, wir schließen uns eine Woche ein und fräsen mal komplett durch die Daten durch. Und das war die Entstehungsgeschichte von RDPS. Was haben wir gemacht? Wir haben uns von System zu System mit den Fachleuten eingeschlossen und haben die Fähigkeit der Daten simuliert auf den Case. Mhm. Das, was du hier siehst mit echten Daten, hier siehst, das wollt ihr, das kommt raus, da sind die Schwächen, wie wollen wir damit umgehen? Dann haben wir da einen Fahrplan draus gemacht, sind nach einer Woche rausgekommen, hatten einen Fahrplan, haben 6 Wochen aufgeräumt und siehe da, und das ganze Ding wieder, dann ging wieder nach oben.
Ja, das ist gut.
Dann haben wir ein Datenqualitätsmanagement als Controlling-System eingeführt, wir haben Datenqualitätskennzahlen auf das gleiche Wertigkeit wie Finanzkennzahlen gehebt. Das heißt, wenn du als Führungskraft deine Finanzkennzahlen reportet hast, musstest du auch deine Datenqualitätskennzahlen reporten, weil du konntest ja nur finanziell erfolgreicher werden, wenn auch deine Daten hinterm Rund erfolgreich sind.
Jetzt höre ich ganz viele Leute sagen, die sagen, Marco, das hört sich alles toll an. Das hört sich aber erstmal nach sehr viel Technologie an, was ich kaufen muss. Das hört sich nach ganz vielen Leuten an, die ich teuer bezahlen muss. Was kriege ich damit nur raus? Das hört sich ja nur nach Kosten an, aber nicht nach Ertrag. Weil wir beide kennen die Antwort, aber wie gehst du denn damit um?
Naja, erstmal war klar, ne, so ein Millionenprojekt, stampfst du das ein oder wird es erfolgreich? Ne? Das ist der erste Punkt. Und machen wir uns da nichts vor, gerade wenn wir über KI reden, wenn du nicht ordentlich trainieren kannst, kommt hinten nichts raus, dann kannst du es auch lassen. Hm. Ne? Weil du musst Niveau erreichen. Du musst feststellen, kannst es erreichen. Ich habe immer gesagt, ich mache lieber 10 RDPS-Verfahren, a 10.000 Euro, als 1 Million Projekte in die Sand zu setzen. Und aufgrund der Basis entscheide ich, welche Daten sind denn leistungsfähig, um den Case genau dahin zum Erfolg zu bringen, wo nicht. Weil wenn ich das früh schon weiß, kann ich doch meine Energie und meine Kosten, meinen Aufwand doch dahin lenken, wo es erfolgreich ist. Das heißt, wir haben immer gesagt, das kannst du umsetzen. Das ist etwa komplexer, aber du kannst die Komplexität bewerten, ne, weil du wusstest, was musst du tun und welchen Aufwand bist du bereit reinzustecken. Das heißt, du konntest einen Business Case kalkulieren.
Es hat einen Assessment-Charakter, ne? Dass man sagt, wir machen eine Bestandsaufnahme, Chancen-Risiken-Analyse, wir machen mal eine Bewertung und dann können wir immer noch entscheiden. Und das spart ja dann am Ende Geld. Also ich finde ja immer bei Data, ich habe das oft diese Diskussion gehabt, als wir Data-Teams aufgebaut haben und ehrlicherweise waren die ja mal heiß begehrt, ganz schnell mal zig Teams aufzubauen und dann 6, 7, 8 Leute gleichzeitig zu hiren, dass man dann gesagt hat, okay, wir ziehen das durch. Und da gab es halt wenig Unternehmen, die verstanden haben, hey, die 6 Leute, die kosten zwar alle 80, 90, 100.000 Euro im Jahr, aber die bewahren uns auch von zig Millionen Fehlinvestitionen. Ja. Oder im Idealfalle beides, sparen uns Kosten und sorgen dafür, dass wir die richtigen Sachen produzieren und die richtigen Sachen zum richtigen Preis verkaufen.
Ja.
Ich weiß aber, dass ich habe mal einen Post geschrieben dazu, weil ich das mal in der Financial Times oder New York Times gelesen hatte. Data Science is the most sexy job for the next century. Finde ich auch. Also es ist ein Job, ehrlicherweise ist immer noch unter meinen Top 5, wenn ich jungen Leuten Tipps gebe, was sie studieren sollen und was sie beruflich machen sollten. Und mittlerweile gibt es ja auch den Studiengang tatsächlich.
Ja.
Den gab es ja, früher war es ja Mathe-Studiengang oder theoretisch hätte auch Geisteswissenschaften studieren können. Ne? Hauptsache, du kannst die Story erklären.
Ja.
Und heute gibt es ja den Studiengang. Aber ich erinnere mich daran, als dann ChatGPT das erste Mal rauskam, dass es dann hieß, die ganzen Data Scientists, die braucht jetzt kein Mensch, weil lineare Regression, ja, das kann ja die KI viel besser als der Mensch. Wir beide haben uns aber schon mal darüber unterhalten, dass es ja nie die Technologie ist, die der Mensch erklären muss. Es ist ja die Story dahinter, die Business Story. Und ich fand ja immer, ob sie jetzt Data Scientists sind, also bei den Engineers, ne, bin ich auch raus, das ist mir zu technisch am Ende des Tages, je nachdem, wo die sich dann verlieren, aber bei Analysts, Stewards, Scientists, die sind ja mehr oder weniger auf demselben Level, aber auf dem unterschiedlichen Spektrum, mal näher, mal weniger nah am Businesspartner, aber es kam mir immer am Ende des Tages auf das Storytelling an und auf die Fähigkeit, Technologie und Business zu vereinen. Welche Rolle spielt denn heute KI mit dem Verständnis, was wir heute in der Gesellschaft haben, heute in der Arbeitswelt haben? Ist der most sexy job for the next century, ist der jetzt nicht mehr so sexy oder wird der gerade noch sexier? Danke, KI.
wir sind so, glaube ich, gerade so dieses Gen-AI ein bisschen fehlgeleitet, ne? Und diesem Wording von Superintelligenz und keine Ahnung was. Wenn du mal guckst, wann war denn überhaupt die Forschung so weit, dass sowas wie ein ChatGPT oder so überhaupt geben kann? Wenn du mir die Schaubilder anguckst, was gibt es eigentlich an Algorithmen alles? Und auch da sind wir ja der Meinung, ich habe eine KI und die macht alles. Das Interessante ist ja erstmal, dass die Algorithmen ja ein Problem lösen. Das heißt, wenn ich nicht mein Problem kenne, weiß ich nicht, welcher Algorithmus ich nehmen muss. Der zweite Punkt ist, ja, Data Science eigentlich sexiest und müsste eigentlich noch sexiest werden. Wenn du aber mal guckst, was macht denn ein Data Scientist seit Jahren? Eigentlich macht der Data Engineering.
Ja, das ist es.
Weil wir stecken immer noch 80% des Aufwandes steckt in Data Preparation. Das heißt, bevor der Data Scientist überhaupt an den Punkt kommt, sich Gedanken dazu zu machen, welchen Algorithmus für welchen Case muss ich denn wie trainieren oder weiterentwickeln, um Ergebnis zu haben, sind die alle damit beschäftigt, wie kriege ich denn erstmal die Daten so gerade hin, dass ich überhaupt mal irgendeinen Algorithmus ordentlich füttern kann.
Ja, ich finde das echt faszinierend. Ich wurde sehr oft Zeuge von Diskussionen, arbeiten wir mit einem Brick oder mit einem Lake? Und ich finde das ja immer sehr amüsant, dass ich dann derjenige, der eigentlich nichts dazu beizutragen hat oder nicht beitragen sollte, dann immer sage, okay, was spricht für Brick und was spricht für Lake? Und dann gibst du so ein Beispiel, ne? Ja. Mach das so, dann gucken dich die Leute an, die es eigentlich besser wissen müssten. Meistens dann auch die Geschäftsführer und sagen, ja, jetzt hat uns das noch keiner erklärt. Macht total Sinn, dass wir in einem Lake arbeiten, ne? Oder.
Ja.
Wo du dann sagst, so, was macht ihr den ganzen Tag? Und genau das ist es. Der
die Data Scientisten, die diesen Titel haben, ja, keinem jetzt zu nahe treten, aber viele von denen machen diesen, die können den Job gar nicht machen, weil sie gar nicht dafür eingesetzt werden. Die sind halt mit Technologie beschäftigt, dann sind sie mit, also wirklich mit ja, lass uns das technologische Umfeld machen, welche Datenbank und dieses und jenes. Die haben gar nicht die Zeit dafür,
ja,
um Predictables abzuleiten oder Businessmodelle, ja, abzuleiten. Also dieses, ich weiß gar nicht, wer das war, wer hat uns das mir das erzählt? Ich glaube, eine von den Mädels war das, hatten wir mal vor 2, 3 Jahren im Podcast, das Beispiel mit dem gelben T-Shirt von dem Sportartikelhersteller. Der Traum ist es ja, genau das zu sagen. Der Traum ist, dass die Infrastruktur so stark ist und alle im Unternehmen so sehr auf Daten getrimmt sind, dass man sagt, pass auf, wir haben im Sortiment ein gelbes T-Shirt. Das verkaufen für 30 Euro. Das verkaufen wir aber in einem bestimmten Land leider nicht, weil gelb dort keine tolle Farbe ist. Die Leute stehen nicht drauf. Lass uns da kein Warenlager aufbauen, keine Rohstoffe, keine Produktion. Ziehen wir da ab. Und wir haben herausgefunden, in dem Land kauft man statt gelb viel mehr grün. So, und wenn du so weit bist, ne, dann kannst du über Geschichten sprechen, über Gestaltung, über Business. Dann machst du auch keine Gedanken über Kosten, weil dann weißt du, wie du Geld verdienst.
Ja.
Aber wir sind ja so dabei, hört mal, haben wir überhaupt gelbe T-Shirts im Sortiment? Da sind wir ja noch, leider.
Ja.
Und das ist halt, glaube ich, eines der größten Probleme. Aber die Rolle der KI ist ja, wie du sagst, ganz gerne weiter ausführen. Wir verlassen uns, glaube ich, zu sehr auf die Maschine für Antworten, deren Fragen wir noch gar nicht gestellt haben, beziehungsweise jahrelang bewusst vor uns hergeschoben haben.
Ja. Ich glaube, wir haben ja das Fragen auch verlernt, ne?
Ja.
Das baue ich in meinen Seminaren auch immer ein, dass wir wieder dazu gehen müssen, auch gerade Führungskräfte, nicht die Antwort schon zu haben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Was wäre eigentlich, wenn wir, ne, also sich auch in Frage stellen? Das tun wir ja nicht mehr, ne? Sondern wir sind ja irgendwie alle gefühlt in diesem Hamsterrad, ne? Und das erlebe ich ja auch immer. Und das nach vorne zu bringen, ne? Und damit bist du ja an dem Punkt zu unterscheiden, damit ich die richtigen Fragen stelle, weiß ich ja auch, macht KI Sinn und macht nicht Sinn. Und wenn KI Sinn hat, welche? Ne? Also welchen Part davon brauche ich nehmen, um zu Ergebnis zu kommen? Auf der anderen Seite, naja, eine einfache Regressionsanalyse tut es auch. Und am Ende kommst du sogar raus, naja, einen einfachen Report, wo die 5 Zahlen stehen. Den Unterschied kann ich auch schon erkennen, reicht mir auch. Habe ich aber in 3 Stunden und muss nicht für ein Training von der KI Wochen warten oder so. Ne? Also das musst du ja mal überlegen. Ne? Du kannst natürlich auch dich hochentwickeln und sagen, wenn ich das natürlich jetzt für 300 Standorte machen muss, dann muss ich eine Skalierung haben. Dann kommst du auf die Idee, okay, beim 10., 4., 5. Müssen wir, 15. müssen wir dann doch jetzt vielleicht KI einsetzen, weil sie das mit automatisieren kann. Ne, aber diese Reifegrade muss ich doch auch beachten an der Stelle. Ne? Ich kann ja nicht 3 Treppen überspringen, dann falle ich halt eben auf die, ne, aufs Gesicht. Und das ist es. Interessant übrigens, das mit dem T-Shirt, was du eben erzählt hast. Ich hatte in einem meiner Data Governance Seminare jemand aus diesen Sportartikel,
ja,
großen, die man kennt. Ne?
Ja.
Und dann ging es darum, so, wo schlägt Datenqualität zu? Und er sagt, kann ich bei uns ganz klar erklären. Stell dir mal vor, du gehst bei uns aufs Portal und suchst jetzt T-Shirts mit Biobaumwolle.
Mhm.
Und du gibst das ein, Biobaumwolle, und die ersten 3 Positionen, die angezeigt werden, sind Polyester-T-Shirts.
Hm.
Warum? Dann sie, zack. Und schon war das Thema erledigt. Da können wir direkt sehen, wo die Leute bei uns dann abspringen. Und schon ist Image weg. Wir haben keine T-Shirts verkauft. Wir haben sie verprellt. Sie sind zum Wettbewerb gegangen. Sagt sie, so einfach funktioniert der Wert von Datenqualität, weil wir es nicht geschafft haben, in den Warengruppen die Daten so zu kennzeichnen, ne, und so sauber aufzusetzen, dass eben nicht beim Suchalgorithmus Polyester mit Biobaumwolle gemischt wird, ne?
Das ist ja also wenn du Online-Shopping machst und dich ein bisschen damit auskennst, weil das ist ja die Grundvoraussetzung, damit das Ganze funktioniert. Also überleg mal, wie viel Geld da verloren geht und wie viele fähige Menschen in den Data oder in den teilweise auch BI-Abteilungen sitzen und sagen, können wir das bitte mal korrigieren? Wir verlieren hier gerade Geld, weil ob Zara, H&M, Bräuniger und so, du hast immer Farbe, Größe, Stoffe.
Klar.
Das ist ja die Zutatenliste. Ne? Wenn ich heute keine Ahnung, Glas Marmelade mir hole aus dem Supermarktregal, da stehen drauf andere Zutaten drauf, dann flippst du ja aus. Das ist ja gar nicht vorzustellen und trotzdem passiert das. Marco, die Zeit rennt davon. Du bist heute bei Blue Forte, ein Beratungshaus. Sag mir mal bitte in zwei Sätzen für jeden angehenden Data-Enthusiasten. Und Blue Forte ist schon ein cooles Haus. Ihr seid ja nicht ganz klein. Ihr habt ja, glaube ich, nicht, sagen wir mal so, ich glaube, mehr als 70 Leute, glaube ich, oder um die
70. Ja,
so
um die 70, genau.
Ja, sag mir mal bitte ganz kurz noch, der Laden muss ja cool sein, sonst wärst du nicht da. Aber wenn heute jemand Junges zuhört, der sagt, ich interessiere mich für Daten. Lieber erster Schritt im Konzern oder im Unternehmen mit den eigenen Daten arbeiten oder in die Beratung gehen und schnell ganz viele Sachen kennenlernen und beraten. Was würdest du empfehlen?
Ich würde es gar nicht danach entscheiden. Ich würde es danach entscheiden, wo komme ich denn früh an die Sachen ran und kann echt recht schnell was lernen. Ne? Das kann dir ja in einem Unternehmen sein, dass du in einem Umfeld kommst, wo Experimentieren, Ausprobieren und schnell Lernen gegeben ist. Consulting ist natürlich prädestiniert dafür, ne, weil du natürlich in kürzester Zeit verschiedenste Kunden, verschiedenste Branchen, verschiedenste Problemstellungen kennenlernst. Und wenn du da Bock drauf hast, schnell zu lernen, verschiedene Problemlösungen und damit einfach dein Setting und auch eine gewisse Methodik reinzubringen, dann ist Consulting auf jeden Fall für jemanden was. Ne? Wer natürlich schon vorgegebene Bahnen haben will, dann wird es schwierig. Ne? Also dann würde ich sagen, und das hast aber in Konzern auch nicht mehr ganz so. Ne? Aber wenn du sagst, so, ich kriege ein Handbuch in die Hand und weiß, was ich morgen früh machen will und wo hole ich meinen Kaffee, mache ich das, dann ist das in Ordnung. Ich glaube, dann ist die Beratung nicht zu dich. Wenn du experimentierfreudig lernen willst und einen Hang dazu hast, auch Wissen wieder zu vermitteln, weil Beratung ist ja auch Wissen und Können zu vermitteln, Hang dazu hast, dann komm gerne zur Beratung, komm natürlich gerne zu uns. Ne?
Sehr gut. Übrigens, mir gerade eingefallen, die Leonie Spiller hatte mir das damals mit dem Game-T-Shirt erklärt, die ja immer noch bei dem Sportartikelhersteller mit den drei Streifen ist. Und da mittlerweile, glaube ich, ich beobachte ihn schon sehr lange, die macht, glaube ich, Digital Growth und Business Development. Also die entwickelt immer noch, also, oder jetzt extrem viele Business-Modelle. Ja. Und offensichtlich auch sehr erfolgreich. Ansonsten wäre sie nicht so viele Jahre da. Und ich glaube, Adidas hat sehr viel Glück mit dir. Mein Lieber, ich danke dir, dass du da warst und dass wir es überhaupt geschafft haben in der Zeit. Du bist ja eigentlich um die Ecke und ich verspreche dir, ich komme demnächst mal vorbei. Du bist ja in Köln. Für jeden, der den Marco nicht kennen sollte, kann mir nicht vorstellen, macht sehr viel Content eigentlich und auch regelmäßig und auch findet ja deine Content-Strategie ganz gut. Du postest ja einfach mal so entgegen aller Gurus sehr viel über den Tag und mal 17 Stück am Tag und dann mal vielleicht nur einen Post und zu unterschiedlichen Zeiten. Für jeden, der ihn nicht kennen sollte, folgt dem Mann bitte, Marco Geuer, Marco mit C. Der Typ ist sehr nahbar, sehr cool, hat extrem viel Ahnung, hat mir schon sehr viele Fragen beantwortet. Die Gespräche sind immer ganz gut. Beim letzten Mal, glaube ich, beim D-Slam in Köln gesehen.
Ja, genau.
Können wir gerne wiederholen und auch schöne Grüße an die Gemahlin, die bei deinen Gesprächen, genau wie meine, auch daneben steht und denkt sich, ja, ich habe am Ende auch einen großen kleinen Jungen geheiratet, der voll Bock auf sein Spielzeug da hat. Ich danke jedem, der zugehört hat. Vernetzt euch mal mit Marco. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Mein Lieber, traditionell, ich mache den Raum sofort zu, nachdem du jetzt noch einmal was rausgehauen hast, was die Welt hören muss, wissen sollte oder was du ihr einfach mitgeben möchtest. Und sage an der Stelle danke, dass du da warst und danke an alle Zuhörer.
Ich danke dir, dass ich da war. Soll man ja eigentlich nicht mal so sagen, ne? Passt schon an der Stelle. Und was raushauen? Ach, dann nehme ich doch den Post, den ich, glaube ich, gestern oder vorgestern rausgehauen habe. Fangt mit Datenprodukte bitte direkt vorne an und nicht erst hinten.
Also kann man das stehen lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Super, danke dir. Ciao, ciao.